Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zur Sommerzeit, zur heißen Zeit, zur Reisezeit, die immer wieder spannende Reisegeschichte. Ich finde sie in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Wir stehen noch einmal dazu. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden, auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, das haben wir wahrscheinlich alle schon einmal gehört oder selbst gesagt. Nämlich, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Aber wenn das gehört bzw. gesagt wird, ist die Frage, ist das eigentlich eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ich denke, dass Gott uns das Leben geschenkt hat, dass wir es entwickeln. Das heißt also, dass es sich verändert. Und damit sich unser Leben entwickeln und verändern kann, müssen wir immer ein paar taffe Entscheidungen treffen. Im Titel eines Eheseminars ist es klassisch auf den Punkt gebracht worden. Ich habe neulich in einem Flyer das sehen können. Und da hieß es zu diesem Eheseminar: Besser was Neues mit der Alten, als das Alte mit der Neuen. Und gerade Ehepartner wissen, dass sie Veränderungen in ihrer Beziehung nur ernten werden, wenn sie vorher auch etwas gesät haben. Und beim Thema sich entwickeln, sich verändern, muss uns klar sein, wir steigen nicht so sehr auf zum Level unserer Ziele. sondern wir sinken ganz gern runter zum Level unserer Gewohnheiten. Und darum verändert nicht Hoffnung unser Leben, sondern Haltung. Welche Haltung ist einzunehmen? Da geht es zunächst um das, was wir heute im Wochenspruch schon gehört haben, um die Position Gott gegenüber, beziehungsweise Christus gegenüber. Und da gibt es ja verschiedene, ich nenne sie Christuspositionen. Und sie sind Entwicklungsstufen des Glaubens. Die erste Christusposition ist die des Christusbewunderers. Der ist durchaus ein Fan von Jesus, findet ihn gut, aber lebt in einer Distanz zu ihm. Dann gibt es den Christusbekehrten, der hat die Distanz überwunden, ist zu Christus gekommen und zum Glauben gekommen und wiedergeboren worden. Er hat Christus aufgenommen, hat gemerkt, ich darf mit ihm zusammen sein. Die Position des Christusbekehrten geht dann meistens über in die Position des Christusbenutzers, der gebraucht Christus, der sagt, Herr, ich brauche dich, der betet, Herr, segne mich. Aber es gibt noch eine Vertiefung dieser Christusposition. Ich nenne sie die Position des Christusbestimmten. Der betet nicht nur, Herr, ich brauche dich, sondern der betet, Herr, gebrauche mich. Und er betet nicht nur, Herr, segne mich, sondern segne durch mich andere. Und welche Position nehme ich jetzt ein? Wir dürfen auf alle Fälle immer wieder uns entwickeln und verändern, neuen Glaubensernst und neue Glaubenshingabe gewinnen. Und ich habe im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, einen Vers gefunden, der deutlich macht, wie es dazu kommt. Da schreibt der Apostel Paulus, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und was macht das mit uns? Paulus fährt fort, und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Also im Grunde geht es, wenn ich dieses Wort ernst nehme, nur darum, den Glanz von Gottes Vollkommenheit auf sich abfärben zu lassen. Und wenn ich mich in meinem Glaubensleben vorwärts entwickle, dann werde ich den lebendigen Gott und seinen Willen immer besser erkennen. Wo stehe ich gerade? Neulich habe ich schon einmal gefragt, könnte es sein, dass ich Gott schon einmal näher war als jetzt gerade? Ich war vielleicht einmal entzückt von ihm, aber jetzt bin ich entfernt von ihm oder sogar entzweigt mit ihm. Wir haben dann diesen Wehmutsvers über diese Situation aus Psalm 42 gelesen, wo es heißt, daran will ich denken und ausschütteln mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Da war alles noch ganz anders. Aber das ist auch eine geistliche Gesetzmäßigkeit, liebe Gemeinde. Eine einmalige Glaubensentscheidung garantiert noch nicht dauernde Glaubenstreue. Aber wir dürfen uns entwickeln. Vielleicht hatte ja unser geistliches Leben einmal so etwas wie ein gewisses Etwas, wie man sagt. Ein gewisses Etwas in der Christusbeziehung. Ich hatte es, aber ich habe es verloren. Aber die Botschaft der Bibel, des Evangeliums ist, du kannst es wiedergewinnen. Und dann halte es fest, indem du alles dafür tust, das gewisse Etwas in der Christusbeziehung. Jesus selbst hat in seiner Belehrung über das Beten davon verdeckt gesprochen. Er hat gesagt, bittet, so werdet ihr bekommen. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wenn ich ganz nah dem Herrn bin, brauche ich ihn einfach nur zu bitten. Ist aber Distanz, muss ich ihn vielleicht suchen. Oder ich bin sogar draußen, vor der Tür, aber dann darf ich klopfen und erfahren, dass der lebendige Gott reagiert. Wenn wir einmal unser eigenes Leben anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir am meisten verändert werden, ausgerechnet durch Probleme und Schwierigkeiten. Dass eine Veränderung immer damit beginnt, dass ich meine Unzufriedenheit spüre, dass eben gerade nicht alles bei mir passt. Und Veränderung geschieht bei mir am intensivsten auch durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Dass meine Lebenslügen, die ich manchmal so gerne festhalte, ersetzt werden durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Veränderung geschieht in der Bibel immer von innen nach außen. Erst das Denken, eine andere Sicht, eine andere Einschätzung. Das neue Denken bestimmt dann ein anderes Fühlen und führt zu einem Wollen dessen, was Gott will. Und die Bibel lädt immer wieder dazu ein, das nicht nur alleine zu versuchen, sondern in der Gemeinschaft der Glaubensgeschwister. Es geht besser miteinander. Und es ist letztlich die Kraft des Heiligen Geistes, die uns nach vorne bringt. Und jetzt unsere Geschichte. Sie ist auch eine Glaubensgeschichte. Sie ist eine Reisegeschichte, eine Entwicklungsgeschichte. Da ist dieser Finanzminister aus Äthiopien, ein Farbiger. Ungefähr 3000 Kilometer hat er zurückgelegt. Ja, warum eigentlich? Seine Reise war keine Urlaubsreise, sondern eine Glaubensreise. Er wollte die Wahrheit über Gott erfahren. Und deshalb hat er dann die Akten seinem Stellvertreter überlassen, ist in seine Nobelkarosse gestiegen und hat die Strapazen einer Reise durch die Wüste auf sich genommen. Aber ihn bewegte eben die Sehnsucht nach einem lebendigen Gott. Wie viele gibt es überhaupt, fragte er vielleicht. Nur einen, sagen die Juden. Ist der Gott Israels der wahre Gott? Wo finde ich den? Naja, wohl in Jerusalem. Und deshalb war das sein Ziel. Der Äthiopier hat Gottes Spur aufgenommen. Darum lädt uns diese Geschichte auch dazu ein, dass wir Gottes Spur aufnehmen, dass wir ihn in seiner Wirklichkeit erfahren. Aber der Äthiopier bekam dann in Jerusalem, als er in den Tempel wollte, einen Schock. Er konnte Gott nämlich nicht finden. Und zwar schlicht und einfach deshalb, weil er in den Tempel nicht hinein durfte, als Heide. Und als solcher von der Hautfarbe her gleich erkennbar, hatte er überhaupt keine Chance. Eintritt verboten stand über dem Tempeleingang. Aber genau genommen hat der Äthiopier Gott auch an der falschen Stelle gesucht. Jedenfalls ist er enttäuscht und unverrichteter Dinge wieder abgereist. Aber vorher hat er sich noch eine Reiselektüre gekauft. Ein Stück Bibel, eine Jesaja-Rolle, wahrscheinlich sündhaft teuer. Und weil er viel Zeit unterwegs hatte und frustriert war, hat er einfach einmal laut gelesen. Wovon hat er gelesen? Von einem geschorenen und geschlachteten Schaf. Aber er hat gelesen. Und das bedeutet jetzt heute auch für uns wieder, du kannst Gottes Wort haben für deine Lebensreise. So wie dieser Äthiopier. Du kannst Gottes Wort haben für deine Lebensreise. Er hat es gelesen, aber er hat nur Bahnhof verstanden. Er fragte sich, von wem ist hier die Rede? Und da zeigt sich beim Bibellesen, und das haben auch alle, die es schon versucht haben, erlebt, entstehen Fragen. Der Äthiopier, stelle ich mir vor, kratzt sich am Kopf und hört plötzlich eine Stimme. Verstehst du auch, was du liest? Und die Stimme gehörte einem Boten Gottes, dem Philippus, dem ersten Tramper, dem Urahn aller Anhalter. Der war von Gott extra an diese Stelle abkommandiert worden. Und der Äthiopier antwortet, wie kann ich verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und da begriff Philippus, warum Gott ihn dahin geschickt hatte. Und er sagte, mach ich. Dann steig ein, sagt der Äthiopier. Und Philippus ist dann nicht nur in den Wagen, sondern auch gleich in den Bibeltext eingestiegen. Und er erklärt dem Äthiopier, das Schaf ist ein Bild für Jesus, den Sohn Gottes. In ihm kommt Gott zu uns. Gott kommt nicht wie ein Elefant, der alles zertrampelt. Er kommt auch nicht wie ein Löwe, der alles zerreißt. Er kommt überhaupt nicht wie ein großes Tier, sondern er kommt wie ein Schaf, das sein Leben gibt, das Wärme spendet, das Liebe schenkt, Vertrauen gewinnt. Das war eine Steilvorlage für den Glauben. Und der Äthiopier erkannte, ich kann Jesus haben durch eine Lebenswende hin zu diesem Jesus Christus. Und da schaukelt die Reisegesellschaft an einem Wadi vorbei und plötzlich geht ein Ruck durch die Reisegesellschaft und der Wagen stoppt, es wird angehalten. Der Äthiopier stellt fest, hier ist Wasser. Philippus, kannst du mich taufen? Das muss vorher im Gespräch der beiden Thema gewesen sein. Aber hier an dieser Stelle, liebe Gemeinde, wird ein wichtiger Unterschied deutlich. Dieser Äthiopier hatte erkannt, es reicht nicht nur von Jesus zu lesen. Es reicht auch nicht nur von Jesus zu hören oder über Jesus zu reden und von Jesus aus der Bibel etwas zu wissen. Ich muss auch mit Jesus reden, mit Jesus leben und sterben. Ich muss reagieren auf sein Wort. Da will etwas bei mir geschehen. Das Wort, das mir der Philippus erklärt hat, will Konsequenzen zeitigen. Ich soll es festmachen, dass es gilt. Ich kann Gottes Sohn Jesus haben durch eine Lebenswende. Und da hat der Äthiopier Gottes Wort schlicht und einfach ganz ernst genommen. Und er hat den Sohn Gottes dann bei seiner Taufe aufgenommen. Es reicht nicht nur getauft zu sein. Wir sollen auch bekehrt sein. Und eine Taufe ohne Glaube ist eigentlich ein Schlag ins Wasser. Das ist das Zentrum des Glaubensprozesses und der geistlichen Entwicklung, dass ich Christus aufnehme und ihn kennenlerne, dass ich mein Leben ihm anvertraue. Und Christsein ohne solch einen Wendepunkt ist wie ein Rennen ohne Startschuss. Man läuft zwar, aber es zählt nicht. Und am Schluss wird dann ein drittes deutlich, liebe Gemeinde. Du kannst Gottes Trost haben als deine Lebensfreude. Du kannst Gottes Trost haben als deine Lebensfreude. Da ist ein ganz wichtiger Schlusssatz in dieser Geschichte. Er, der Äthiopier, zog seine Straße fröhlich. Fröhlich. Obwohl Philippus, wie wir gehört haben, plötzlich verschwunden, von Gott entrückt worden war. Und der Äthiopier muss zur Kenntnis nehmen, Gott schickt mich nicht ins Schlaraffenland, sondern zurück in mein Mohrenland. Gott schickt mich zurück zu Kandake, der Heidin, zu den Akten, zu dem vollen Terminkalender. Aber er zog seine Straße fröhlich. Warum hatte Gott den Philippus entrückt? Wahrscheinlich, weil er sonst dem Äthiopier auf die Nerven gegangen wäre. Christen können ja auch manchmal nervig sein. Und es sollte deutlich werden, dieser Äthiopier wird nicht an den Philippus gebunden mit seiner geistlichen Entwicklung, sondern an Christus gebunden. Und dann hat der Äthiopier Gottes Trost mitgenommen. Mitten hinein in seinen Alltag. Er hatte den Heiligen Geist als Tröster und die Heilsgewissheit der Gottesbegegnung als eine Quelle bleibender Freude. Und das dürfen wir auch entdecken, dass alles gut ist durch Jesus, dass er gut ist und dass alles gut bleibt. Du kannst Gottes Trost haben als deine Lebensfreude. Wenn wir jetzt zum Schluss schauen, was hat sich verändert, dann können wir einiges aufzählen. Der Äthiopier hat sich mächtig entwickelt. Vom Kulturreligiösen, am religiösen Interessierten zum wahren Gottsucher hat er sich entwickelt. Vom Zeitungsleser, der dachte, die Botschaft Gottes ist wie eine Nachricht, hat er sich entwickelt zum Bibelforscher, der nicht nur Informationen über den Glauben bekommen wollte, sondern den Glauben selbst entdecken wollte. Er hat sich entwickelt vom Bahnhof jetzt nicht Vorsteher, sondern vom Bahnhofversteher zum Durchblicker, der beim Wort Gottes das Entscheidende erkennt. Er hat sich entwickelt vom unverbindlichen Zauderer, der eigentlich dann trotz eines intensiven Glaubensgespräches weitermacht wie bisher, zum entschlossenen Starter. Ich mache es jetzt fix. Er hat sich entwickelt vom Christusinteressierten zum Christusbekehrten, vom gottfernen Heiden zu Gottes Familienmitglied, vom untröstlichen Ausgesperrten in Jerusalem zum fröhlichen Laienprediger in seiner äthiopischen Heimat, wo dann eine der bis heute ältesten Kirche vielleicht durch ihn entstanden ist. Der Äthiopier hat sich entwickelt, aber auch Philippus hat sich entwickelt. Vom Schläfer, der gerade Siesta machte, zum Bekenner, auch wenn er nur einen einzigen Menschen treffen sollte. Philippus hat sich entwickelt vom gelangweilten Rumsitzer, Gott muss ihm sagen, steh auf, zum schwitzenden Gesandten, der durch die Wüste marschiert, um einen Farbigen für Gott zu gewinnen. Er hat sich entwickelt vom aufmerksamen Zuhörer, der nicht gleich geredet hat, sondern erst einmal zugehört hat, was da gelesen wird von diesem Farbigen, zum interessierten Frager. Verstehst du auch, was du liest? Philippus hat sich entwickelt vom Tramper zum Einsteiger, zum Mitfahrer, der sich neben diesen Äthiopier gesetzt hat. Er hat sich entwickelt vom Bibelkenner, der alles von der Bibel weiß, zum Bibelerklärer, damit auch andere etwas davon haben können. Er hat sich entwickelt vom Dogmatiker zum Geburtshelfer, zum Helfer für eine Wiedergeburt. Und er hat sich entwickelt von der Nervensäge zum Abnabler. Er hat diesen Farbigen nicht an sich gebunden, sondern an Jesus Christus. Darum, wenn diese Geschichte nun wirklich passiert ist, dann darf sie sich gewissermaßen auch in unserem Leben wiederholen. Bleiben wir nicht stehen, gehen wir einen Schritt vorwärts. Entwickeln wir uns im Glauben, verändern wir uns im Glauben, bleiben wir nicht stehen. Denn Christus will auch uns erfassen, uns erreichen, uns bestimmen, uns begleiten. Herr, hab Dank, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass wir uns verändern dürfen. Nicht müssen, aber können. Weil deine Kraft in unser Leben hineinragt, dein Wort uns in Bewegung bringt, dein Geist uns neu macht. Wir wollen stillhalten und es geschehen lassen, dass der Glanz deiner Herrlichkeit auch auf unser Leben abfärbt. Hilf uns, vielleicht heute noch einen konkreten Schritt zu wagen und zu gehen. Amen. Jetzt hören wir wieder eine Musik zum Bedenken des Gehörten.